Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kortizes Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Stellen Sie sich einen Bankraub vor. Wie sieht der Bankräuber aus? Welche Farbe haben seine Augen? Welche Form hat seine Nase? Können Sie ihn wirklich sehen? Wenn vor Ihrem inneren Auge kein Bild entstanden ist, haben Sie wahrscheinlich Aphantasie. Und genau zu diesem Thema unterhielt sich meine Kollegin Stefanie Haas mit Merlin Monzel. Merlin Monzel ist seit 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Psychologie an der Universität Bonn, Abteilung Differentielle und Biologische Psychologie. Dort promovierte er zum Thema Aphantasie in einem Forschungsprojekt in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Er studierte Psychologie an der Universität Bonn und hatte vor seiner Promotion Lehraufträge an der Rheinischen Fachhochschule Köln wahrgenommen. Seine Forschungsschwerpunkte sind multisensorische Vorstellungsvermögen, neurokognitive und neuroaffektive Funktionen sowie visuelle Wahrnehmung. Freuen Sie sich auf das Gespräch. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Freude und viel Spaß beim Erkenntnisgewinn.
Hallo Merlin, herzlich willkommen in Nürnberg. Wir sprechen heute über eine ganz besondere Eigenschaft, die du auch hast, nämlich die Aphantasie. Wenn ich deinen Namen höre, Merlin Monzel, den ich wunderschön finde, das hast du wahrscheinlich auch schon öfters gehört, tauchen vor meinem inneren Auge gleich viele Bilder von verzauberten Wäldern, von Zauberern auf. Und da sind wir, denke ich, auch schon mitten im Thema. Denn das ist was, was Aphantasten, wenn ich das jetzt richtig sage, ja in dem Sinne nicht können. Die haben kein inneres Auge. Erklär uns doch mal, was ist Aphantasie eigentlich genau?
Genau, also im Grunde genommen ist es die merkliche Reduktion, so nennen wir es immer so schön, oder die komplette Abwesenheit des bildlichen Vorstellungsvermögens. Also die Menschen können wirklich keine Bilder von Zauberern oder fantastischen Wäldern im Kopf entstehen lassen. Und streng genommen würde auch noch darunter fallen, wenn ich keine Gerüche mehr vorstellen kann, keine Geschmäcker, keine Berührungen, weil wir im Großen und Ganzen vom sensorischen Vorstellungsvermögen reden. Also alles, was wir normalerweise wahrnehmen würden, können wir nicht simulieren in unserem Kopf.
Da habe ich jetzt gleich als Gedächtnistrainerin eine Frage dazu, die mich beschäftigt, seitdem ich eben von Aphantasie gehört und gelesen habe. Weil die meisten Merkstrategien, die ich in meinen Kursen vermittle, die basieren ja auf Imagination und Assoziation. Wie funktioniert Merken bei jemandem, der Aphantasie hat?
Also es gibt tatsächlich in der Psychologie und in den Neurowissenschaften Theorien, die quasi sagen, Gedächtnis und Vorstellung ist dasselbe. Also wenn ich mich an etwas erinnere, stelle ich mir die Vergangenheit vor und demnach dürften Aphantasisten eigentlich gar kein Gedächtnis haben. Aber was wir auch wissen ist, dass sich das Gedächtnis in verschiedene Subfacetten einteilen lässt. Und das eine, das wäre eher so episodisches Gedächtnis, das wäre wirklich Simulieren der Vergangenheit, das ist tatsächlich bei Aphantasisten schlechter, aber es gibt auch noch das nicht-episodische oder semantische Gedächtnis und da finden wir vor allem Fakten, die nicht mit Bildern assoziiert sind, also zum Beispiel, was ist die Hauptstadt von Frankreich, Paris, da brauche ich kein Bild für, um das zu wissen und so funktioniert auch das Erinnern bei Aphantasisten eher, dass sie wissen, okay, am so und so vielten ist meine erste Tochter geboren worden, ich sehe das jetzt nicht mehr vor meinem inneren Auge und das ist vielleicht auch schade, aber ich kann es trotzdem noch wissen.
Das ist sehr, sehr spannend und für mich immer noch schwer greifbar, wenn man selber eben viele Bilder immer hat. Was weiß denn die Wissenschaft heute schon über das aphantastische Gehirn?
Noch viel zu wenig, würde ich sagen, weil wir erst seit 2015 wirklich systematisch daran forschen. Wir sind uns schon relativ sicher, dass es keine Krankheit oder Störung ist, weil Aphantasie sowohl mit Nachteilen einhergehen kann, wie zum Beispiel fehlendes episodisches Gedächtnis, aber auch mit Vorteilen, wie zum Beispiel, dass man vielleicht weniger belastet ist, weil man sich nicht so an schlimme Situationen erinnert oder wie man gestern was Blödes vor seinem Chef gesagt hat, das belastet einen dann einfach nicht mehr so sehr. Und von daher bezeichnen wir Aphantasie als neurokognitive Normvariante, also einfach Andersartigkeit im Denken, die aber weder komplett negativ noch komplett positiv ist, sondern einfach nur das Spektrum erweitert, wie Menschen denken können.
Was sind für dich persönlich in deinem täglichen Erleben auch die Vorteile von Aphantasie?
Das ist immer so schwierig zu sagen, weil klar, ich habe Aphantasie und ich erlebe Vorteile in meinem Leben, aber dann genau zu sagen, diesen Vorteil habe ich jetzt, weil ich Aphantasist bin, ist immer schwierig. Ich weiß von mir persönlich, dass ich sehr resilient bin, also Rückschläge oder negative Erlebnisse, die tangieren mich relativ wenig. Und aus der Forschung heraus würde ich jetzt sagen, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich A-Fantasist bin, weil wir das auch in der in systematischen Daten sehen, dass das bei den A-Fantasisten so ist. Aber ich kann das natürlich nie hundertprozentig sagen, ob das bei mir auch deswegen ist oder ob ich von Natur aus vielleicht einfach resilient bin. Aber das würde ich sagen, ist auf jeden Fall so eine Stärke in meinem Leben, dass ich sehr wenig an Rückschläge denken muss oder mich zurückerinnere.
Ja, das ist natürlich immer eigentlich gut, weil man dann auch nicht so in der Vergangenheit hängen bleibt. Ihr forscht ja jetzt an der Uni in Bonn genau zu dem Thema. Ihr habt ein eigenes Forschungsprojekt dazu ins Leben gerufen. Welche Fragestellungen stehen denn im Zentrum dieses Forschungsprojektes?
Genau, ganz am Anfang war es erstmal, wie messen wir überhaupt Vorstellungsvermögen, weil ja, im Großen und Ganzen begann das damit, dass wir Leute gefragt haben, wie gut kannst du dir etwas vorstellen? Und dann haben wir festgestellt, die einen Menschen sagen, was heißt es denn, Bilder im Kopf zu haben? Da sind keine Bilder. Die anderen haben gesagt, ja, das sind Bilder im Kopf, als würde ich es wirklich sehen. Da kriegt man ein Gefühl dafür, dass es sich unterscheidet. Aber wir wollen das ja objektiv festmachen. Das heißt, die erste Fragestellung war, wie messen wir das Ganze? Und als wir dann Messinstrumente entwickelt hatten, die sind ein bisschen komplizierter, ich weiß nicht, wie genau ich darauf eingehen soll, ging es dann darum, wie entsteht A-Fantasie überhaupt? Da haben wir viel mit MRT gearbeitet, also mit Hirnbildgebung, um zu gucken, was läuft im Gehirn anders. Und jetzt der neueste Forschungszweig ist so ein bisschen die Auswirkungen, zum Beispiel auf das Gedächtnis, wo wir eben drüber geredet haben, auf emotionale Prozesse, viel auch irgendwie mit Orientierung, visueller Suche in der Umgebung, finde ich etwas schneller, wenn ich es mir vorher vorstellen konnte. Da sitzen wir quasi gerade dran.
Sehr, sehr spannend. Du hast gerade schon über die bildgebenden Verfahren gesprochen. Kann man A-Fantasie im Gehirn lokalisieren?
Also wie eigentlich bei jedem neurokognitiven Phänomen ist es sehr, sehr schwer, eine einzelne Person zu diagnostizieren, nur an einem Hirnbild, weil einfach alle Menschen sich viel zu stark in ihrem Gehirn unterscheiden. Was man aber machen kann, ist, dass man Gruppen bildet, zum Beispiel 30 A-Fantasisten und 30 Kontrollen und dann so ein mittleres Gehirn herausrechnet. Und da sehen wir dann schon, dass Unterschiede existieren, wie zum Beispiel, dass bei A-Fantasisten während Vorstellungs- oder Gedächtnisprozessen mehr Aktivierung im visuellen Kortex ist. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil visueller Kortex sollte vielleicht mehr visuell sein. Das lässt sich aber auch ganz gut erklären, warum das so ist. Da sprechen wir von neuronaler Effizienz. Je besser ich in etwas bin, wie zum Beispiel etwas vorzustellen, desto weniger Aktivierung benötige ich einfach, weil ich bin gut darin. Und was wir auch sehen, ist, dass in typischen Gedächtnisregionen wie dem Hippocampus, da haben wir weniger Aktivierung bei A-Fantasisten. Das ist noch ein bisschen schwieriger zu erklären. Das ist noch nicht so gut eingebettet in Forschungskontext, aber es ist ein erster Hinweis schon mal.
Ja, das ist sehr, sehr interessant, weil als A-Fantasten lernt ihr ja eigentlich auch normal. Also ich gehe davon aus, du hast ganz normal die Schule gemacht, du hast studiert, du forschst jetzt. Der Hippocampus hängt ja stark mit dem Lernen auch zusammen. Warum hat er dann, also habt ihr eine Vermutung, warum da dann trotzdem weniger Aktivität ist?
Also es gibt eine sehr alte Theorie tatsächlich schon, das ist die Hippocampal-Indexing-Theorie, die so ein bisschen davon ausgeht, dass der Hippocampus eine Art Adressbuch ist, wo reingeschrieben wird, das letzte Mal, als du einen Apfel gesehen hast, waren die Neuronen 12, 13, 14 aktiviert, ganz platt gesagt. Und in dem Moment, wo ich mir den Apfel vorstellen will, muss ich diese Neurone reaktivieren. Aber in meinem Hippocampus sind einfach die Koordinaten nicht gespeichert bei A-Fantasisten. Okay. Und das äußert sich dann eben in dieser Aktivierungsdifferenz zwischen A-Fantasisten und Kontrollen, dass da irgendwas anders läuft.
Also ihr geht tatsächlich davon aus, auch dass die nicht gespeichert sind, die Informationen, oder könnte es auch eine Richtung sein, dass der Zugriff einfach auf die gespeicherten Inhalte fehlt?
Also wir gehen schon davon aus, dass der Gedächtnisinhalt gespeichert ist. Also die Neurone 12, 13 und 14, die existieren und sind auch assoziiert mit dem Bild eines Apfels zum Beispiel. Nur halt eben diese Verknüpfung in dieses Adressbuch, wo finde ich diese Neurone, da gehen wir davon aus, dass es nicht existiert. Einfach weil einen Apfel wiedererkennen können A-Fantasisten. Wenn ich einen Apfel sehe, weiß ich, es ist ein Apfel. Also muss irgendwo die Information da sein, wie sieht ein Apfel aus. Ich kann sie halt nur nicht willentlich ansteuern, um mir ein Bild selbst zu erstellen.
Das heißt, wenn wir jetzt über einen Apfel reden, hast du auch kein Bild von einem Apfel vor Augen?
Leider nicht, aber ich habe halt
meiner ist rot.
Ja, konzeptuelles Wissen habe ich tatsächlich auch so. Ich hätte jetzt auch sofort gesagt, mein Apfel ist rot, ohne ihn zu sehen. Aber einfach, weil das direkt damit assoziiert wird, so dieser typische rote Apfel. Und das ist auch der Punkt, wo viele Laien, sage ich mal, A-Fantasie so ein bisschen hinterfragen, weil die meisten Menschen, die A-Fantasie haben, genauso reagieren, als hätten sie Vorstellungsvermögen. Die sagen auch sowas wie, ich habe gerade ein Bild vor Augen, einfach weil sie das so überlernt haben, dass in unserer Gesellschaft das so genannt wird, wenn man stark über was nachdenkt oder so, dass sie das gar nicht mehr hinterfragen. Das ist eine Metapher für sie.
Ja, und genau.
Deswegen gibt es kaum Unterschiede im echten Leben zwischen A-Fantasisten und Fantasisten.
Wann hast du denn gemerkt, dass du ein A-Fantasist bist?
Das war während dem Bachelorstudium in Bonn. Da hatten wir ganz am Anfang, so um andere Studierende kennenzulernen, eine Hausparty. Und wir saßen alle in einem Kreis und wir haben so ein Spiel gespielt, dass jeder einen Fakt über sich nennen sollte, von dem er denkt, dass er einzigartig für ihn ist. Und das Mädchen, das neben mir saß damals, inzwischen eine gute Freundin von mir, meinte, ja, ich kann keine Bilder im Kopf erzeugen. Und ich saß neben ihr und meinte so, du sollst was sagen, was einzigartig ist. Kein Mensch kann wirklich Bilder im Kopf erzeugen. Ja, so habe ich erfahren, dass das wohl doch nicht so normal ist, dass man keine Bilder erzeugen kann.
Das war ja schon relativ spät, also dann eigentlich im Leben. Also die ganze Schulzeit
war vollkommen normal für mich, dass es in meinem Kopf so aussieht.
Hast du dann sehr, sehr viel auswendig gelernt?
Also mir ist es während meiner Schulzeit nicht aufgefallen, dass ich was anders mache, weil man denkt man schon mal darüber nach, wie andere Leute lernen, wenn man selbst einfach lernt. Jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, ja, ich habe sehr oft visuelle Informationen verbalisiert, also dass ich Diagramme in Sätze übertragen habe und dann den Satz gelernt habe im Endeffekt. Und kann mir vorstellen, dass das was mit der A-Fantasie zu tun hat. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie einen Nachteil habe. Aber vielleicht auch einfach, weil ich nie über den Vergleich nachdenken konnte, wie wäre es mit Vorstellungsvermögen.
Genau, also das ist ja, hatte ich anfangs ja schon mal erwähnt, dass bei mir das als Gedächtnistrainerin gerade der Zugang zum Lernen ja ein sehr wichtiger ist. Und ich mich eben schon frage, es wird in der Schule wahrscheinlich viele Kinder geben, die selbst überhaupt gar nicht wissen, dass sie eigentlich ganz anders lernen als ihre Klassenkameraden und sich deswegen vielleicht auch schwerer tun, eben weil sie nicht auf die Idee kommen, Diagramme einfach in Worte zu verfassen. Welchen Tipp hättest du da für Eltern? Wie kann man das feststellen, ob das eigene Kind diese Eigenschaft hat?
Also tatsächlich bekommen wir auch relativ viele Mails von Eltern oder sogar von Schülern selbst, wo drin steht, ich bin A-Fantasist, ich habe das irgendwie auf Instagram gelesen, was das ist und ich habe jetzt ein Gefühl, ich habe einen Nachteil, weil ich nicht so lernen kann wie andere Menschen und ich glaube auch, dass das total wahr ist. Also ich hatte vielleicht einfach das Glück, dass ich das relativ schnell mit meinen eigenen Strategien kompensieren konnte. Andere Menschen finden diese Strategien vielleicht aber nicht durch Zufall. Und da sitzt jetzt gerade die Forschung auch dran, zu gucken, wie lernen denn A-Fantasisten wirklich? Was sind die Strategien? Es wird wahrscheinlich was mit featurebasiertem Lernen zu tun haben. Also normalerweise werden visuelle Informationen global gelernt. Also ich sehe ein Gesicht und ich nehme das Gesicht als Ganzes wahr. Und wenn ich das nicht kann, weil ich das Bild dieses Gesichtes nicht mehr abrufen kann, dann muss ich mir einzelne Features merken, wie zum Beispiel hat eine große Oberlippe oder eine Narbe auf der Stirn. Und das ist ein Feature, das ist ein Merkmal des Gesichts. Und dann lerne ich es darüber. Das kann funktionieren, kann aber in anderen Situationen, wenn die Person, keine Ahnung, sich die Narbe wegmachen lässt, dann aber auch zu Problemen führen, weil dann dieses Merkmal eben wegfällt. Wohingegen Leute, die global gelernt haben, dann vielleicht erkennen würden, das was anders, aber im Großen und Ganzen passt es immer noch. Von daher, ich kann noch nicht ganz sagen, was ist die Strategie, die wir den Leuten beibringen müssen, die mit A-Fantasie zu kämpfen haben. Aber es wird wahrscheinlich in die Richtung verbale Information, featurebasierte Information irgendwann gehen.
Ja, aber super, dass ihr da wirklich auch schon dran seid. Ich denke, das wird in Zukunft dann viele Schulkarrieren auch erleichtern. Ganz spannend finde ich auch, du bist ja Autor auch. Du schreibst selber Fantasy-Romane. Dazu vorab noch kurz eine Frage. Bedeutet A-Fantasie also dann nicht gleich keine oder wenig Kreativität? Weil Fantasie und Kreativität ist ja was, was man oft in einen Topf wirft, wenn du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen könntest.
Genau, also da ist der Begriff A-Fantasie vielleicht so ein bisschen unglücklich gewählt, weil viele Leute mit A nicht und Fantasie keine Fantasie verbinden. Phantasma ist aber tatsächlich der Vorstellungseindruck und meint nur das Sensorische, was damit verbunden ist. Trotzdem kann man sich natürlich eine Geschichte ausdenken, wie ein Mann geht die Straße entlang und wird überfallen. Die Idee ist da, aber sie wird halt nicht mit so einem gedanklichen Film unterfüttert. Und das wird wahrscheinlich Kreativität auch irgendwie beeinflussen. Zum Beispiel eine Theorie, die wir mal aufgestellt haben, war, dass vielleicht Bücher von A-Fantasisten vielleicht brutaler werden, weil ich nicht das Leid so wirklich in meinem Kopf simulieren kann. Und dass weniger Beschreibungen allgemein da sind, weil A-Fantasisten mit Beschreibungen wenig anfangen können. Aber das muss nicht heißen, dass es qualitativ schlechter ist. Hm. Es ist nur anders, vielleicht auch für ein anderes Publikum, das vielleicht gerne weniger Beschreibungen liest, aber es muss halt nicht schlechter werden.
Und jetzt die Frage, die mich wirklich viel beschäftigt hat im Vorfeld dann auch, wie sind denn deine Romanfiguren dann entstanden? Weil das ist so, für mich, ich hätte dann die Bilder vor Augen, wie lässt du Romanfiguren zum Leben erwecken?
Das hat sich tatsächlich sehr stark verändert in meinem Leben. Also ganz am Anfang habe ich eher geschrieben, wie ich dachte, was Menschen lesen wollen. Und weil ich in vielen Büchern viel Beschreibung gelesen hatte, habe ich mich dann gezwungen, ebenfalls viel zu beschreiben. Bin dann manchmal ins Internet gegangen und habe mir Gesichter von Schauspielern rausgesucht, um dann das Gesicht perzeptuell beschreiben zu können. Und irgendwann habe ich dann aber einfach verstanden, dass das eine Stilfrage ist und dass das gar nicht sein muss. Und jetzt in meinen neuesten Büchern, schreibe ich unter Pseudonym B-Movie, falls das jemand sich angucken will, versuche ich das auch gar nicht mehr so sehr. Da sind die Beschreibungen mehr eine atmosphärischer Natur. Also ich will herausstellen, dass jemand ein gefährlicher Charakter ist, dann sage ich kurz, hat eine Narbe im Gesicht und einen eiskalten Blick. Da kann man sich jetzt 100 verschiedene Menschen drunter vorstellen, aber die Bedeutung ist klar, der Mensch ist gefährlich, ihr müsst nicht genau wissen, wie die Person aussieht. Und so ist es im Endeffekt heutzutage, wenn ich Charaktere beschreibe.
Ja, toll. Also ich bin leider noch nicht dazu gekommen, ein Buch zu lesen, aber es macht Lust, wenn wir drüber reden, da auf jeden Fall auch mal reinzuschnuppern und eins zu lesen.
Also ich empfehlen, das, wo ich sagen würde, dass der afantasistische Geist am meisten reingeflossen wäre, Misericordia, die sieben Werke der Barmherzigkeit. Mhm. Das ist unter meinem Pseudonym B-Movie geschrieben und ich glaube, da kriegt man ganz guten Eindruck, was es bedeutet, mit Afantasie zu schreiben.
Ja, super, danke für den Tipp. Zu guter Letzt interessiert mich jetzt noch, was meinst du, wird dir von Nürnberg bleiben und wieso wird dir das bleiben?
Ja, es ist schwierig, weil es gibt diese Anekdote, dass meine Freundin mal zu mir sagte, weißt du noch damals, als wir in Belgien waren, und ich sagte so, ich war noch nie in meinem Leben in Belgien, und dann zeigte sie mir Fotos und ich war schon mal in Belgien. Das heißt, im schlimmsten Fall werde ich das hier komplett vergessen. Im Bestfall, ich habe irgendwann angefangen, Tagebuch zu führen, einfach als meine externe Strategie, wenn ich es nicht im Kopf habe, dann vielleicht außerhalb. Lese ich in ein paar Jahren vielleicht durch mein Tagebuch, sehe das, ich war mal in Nürnberg, und dann kommen die Erinnerungen vielleicht, weil ich eben diesen Hinweisreiz habe und ich mich dann erinnern kann, oh ja, war schön damals.
Ja, klasse. Vielen, vielen Dank, Merlin, für das interessante Gespräch.
Ich danke.
Und eine schöne Zeit in Nürnberg noch. Genieß sie im Hier und Jetzt.
Vielen Dank.